Tja, die Montage sind immer besonders schwierig und jetzt an diesem Wochenende besonders, besonders schwierig, weil wir hatten ein Feierwochenende jetzt hinter uns gebracht. Zwei Geburtstage wurden gefeiert, 20 Jahre Kickerkeller, 35 Jahre Radio frei. Und ich muss mich jetzt erstmal noch ein bisschen in Form bringen, vor allen Dingen langsam und deutlich sprechen, viel Kaffee trinken, einen Espresso auch trinken und mit Sergei Lochthofen reden, was ich sehr, sehr gern tue. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Nach der Feier.
Ja, Herr Lochthofen, Sie sind ja immer so vernünftig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich habe, wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich habe nur Kaffee getrunken, bin also nur übermüdet. Aber ich würde gerne mal von Ihnen wissen, gab es mal bei Ihnen so Jugendsünden oder so, wo Sie sagen, da habe ich ein bisschen viel gefeiert oder vielleicht auch in der Funktion als Chefredakteur, dass Sie zu lang gemacht haben und dann einfach sich nicht richtig konzentrieren konnten bei der Redaktionssitzung?
Also das war noch in den 80er Jahren, da war ich noch jung und ungestüm und dann kam man vom Studium und die erste Mai-Feiern waren in DDR-Zeiten doch ziemlich hart. Ich habe mich dann aber später, ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hatte, einfach darauf konzentriert. Ich habe meistens dann Dienst gemacht an dem Tag, wie auch am 1. Januar, ja, also nach der Silvesterfeier. Hat viele sozusagen gestört, dass man eventuell dann Dienst hatte. Mich hat das eigentlich nicht so interessiert. Insofern sage ich, bin ich da ganz gut durchgekommen durch diese ganzen Exzesse dieser Art. Ich war meistens in Bad Liebenstein Silvester bei meinem Vater, der lebte dort. Und er hatte noch eine Besonderheit. Am 1. Januar frühmorgens ist man dann in die Pilze gegangen und hat Winterpilze geholt. Da habe ich das gelernt von ihm. Und Winterrüblinge, Austernseitlinge um Bad Liebenstein gab es da einiges davon. Ich kenne die Bäume immer noch, also ich bin auch mal viele Jahre später mal dort gewesen, die haben auch getragen. Das heißt, einfach ein, ja, gegen den Rhythmus einen Rhythmus entwickelt. Und das ist heute noch so. Insofern sage ich mal, ja, ich trinke natürlich gerne Rotwein oder dies oder jenes. Und mit dem Alter nehmen ja die Leidenschaften in der Hinsicht eher zu als ab. Aber ich brauche jetzt keinen großen offiziellen Anlass dafür.
Das haben Sie gut gesagt und es war eben übrigens ein guter Hinweis mit in die Pilze gehen. Vielleicht sollte ich das heute oder so auch machen und ein paar andere Menschen, die das Geburtstagswochenende besucht haben, weil das ist natürlich auch so ein bisschen entspannt. Und wenn es einen Vorteil gab von unserem Geburtstagswochenende, zumindest aus meiner Sicht, ich finde es manchmal gar nicht so schlimm, in so einem Nachrichtenloch zu sein, weil wir uns sehr konzentriert haben auf diese Feierlichkeiten, die galt es ja auch vorzubereiten. Und deswegen wollen wir auch trotzdem mal nachbereiten, was noch in der Welt passiert ist, weil manchmal muss man sich ja so ein bisschen Sorgen machen oder das wäre genau die erste Frage, Stichwort Drohnen über Europa. Also wir haben ja schon gehört, über Polen wurden Drohnen entdeckt, jetzt zuletzt über Dänemark verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Müssen wir uns da ernsthaft Sorgen machen? Und von wem kommen jetzt die Drohnen wirklich? Weil die Russen sagen ja, sie seien es nicht.
Bevor wir in die Drohnen hineinsteigen, was wirklich nicht ganz einfach ist, wenngleich ich den Beteuerungen aus Moskau ja nur schlecht trauen kann, nach der Geschichte Ukraine, nach der Geschichte der Besetzung der Krim, wo der Präsident aus dem Kreml heraus gesagt hat, sie haben nichts damit zu tun und das offensichtlich gelogen hat und das auch dann später eingeräumt hat. Das heißt also, das gehört mit zur Taktik eines Geheimdienstlers und da müssen wir mit allem rechnen. Wir sehen die auch in Washington, da ist ein Präsident dran, der lügt unentwegt. Ja. Das heißt also, da würde ich mich jetzt nicht mehr darauf verlassen. Aber ich drehe die Sache mal einfach andersrum. Wir steigen heute einfach mit den guten Nachrichten ein, um nicht diesen Eindruck zu verstärken, alles ist schlecht, alles geht den Bach runter und früher war alles viel schöner.
Gebombt, der also, Deal ist gemacht, dann fangen wir mal an.
Ja. Erste gute Nachricht, NRW, die Wähler haben am Ende vernünftig gewählt, Rechtsradikale sind nicht als OBs installiert worden. Das ist schon mal eine gute Nachricht, gibt auch ein bisschen Luft nochmal, wir haben noch Zeit. Also die Rechtsradikalen sind auf den Vormarsch, aber nicht so stark, wie sie es vorgestellt haben. Insofern sagen wir, steht die demokratische Brandmauer nach wie vor. Das ist schon eine gute Nachricht, denn wir würden jetzt ganz anders darüber reden, wenn Dortmund oder Gelsenkirchen oder Duisburg an die AfD gegangen wäre.
Ja, aber das Rote Dortmund, das halten wir mal fest, darf ich mal kurz dazwischen gehen, das Rote Dortmund, das ist nur eine kleine Randnotiz, wird jetzt nun, ist ja SPD-Hochburg gewesen, von einem CDU-Oberbürgermeister regiert. Kleine Randnotiz nur.
Aber das ist jetzt für mich sozusagen kein Problem, eine alte CDU-Hochburg, Münster wird von Grünen jetzt regiert. Da gibt es immer wieder Verschiebungen, solange das im demokratischen Spektrum ist, habe ich damit kein Problem. Da müssen die Einzelnen sich dort anschauen, was haben sie falsch gemacht. Die Ruhrstädte haben ja mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Probleme zu kämpfen, abgesehen vom Strukturwandel, den wir hier auch kennen. Zum Beispiel das Thema Schrottimmobilien spielt eine große Rolle. Das heißt, dass Menschen vom Balkan zum Beispiel ins Ruhrgebiet gekarrt werden, dort bestimmte Unterstützung bekommen und dass ein Geschäftsmodell ist für ganze Banden. Also das sind einfach Dinge, die Entwicklung, Auswüchse einer modernen Gesellschaft, wo man einfach drauf schauen muss und die wir hier gar nicht zum Teil auf dem flachen Land mitkriegen. So, das war die erste gute Nachricht.
Jetzt die zweite gute Nachricht.
Es wird höchstwahrscheinlich Moldau auf dem proeuropäischen Kurs bleiben. Alle Hochrechnungen deuten darauf hin, dass die jetzige Regierungschefin Sandu dran bleibt. Auch gut, es wäre auch ein Thema, was uns sehr, sehr schwer auf dem Magen die ganze Woche liegen würde, wenn es anders gelaufen wäre. Das heißt also, wir müssen auch mal sehen, dass schlechte Themen nicht stattfinden. Ja? Das sollte man auch, tolerieren und auch darüber hinaus auch noch belohnen.
Ja, jetzt fühle ich aber ein bisschen keck. Jetzt könnte man auch sagen, was interessiert uns Moldau?
Es ist interessant, dass Moldau ist in einer Spannungsregion, gehört zu den Regionen, die durch russische Expansion bedroht werden. Es ist nicht die Ukraine von der Größenordnung, aber trotzdem ein Land, das sich für einen proeuropäischen Kurs bis jetzt entschieden hat und wo sozusagen auch Putin und seine Leute austesten, wie stark lässt sich so ein Land auch mit hybrider Kriegsführung manipulieren. Man hat ja ganze Parteien aufgestellt, die gesponsert werden aus dem Ausland, etc., etc. Alles Dinge, die auch hier stattfinden können. Wir haben ja auch eine andere Situation. Wir haben da zugeschaut die ganze Zeit, was mit den Drohnen da passiert in der Ukraine, haben gesagt, es geht uns ja auch nicht so wirklich was ein. Plötzlich schwören die auch hier rum. Das heißt also, so ein Thema kann sehr schnell sehr nah an die Haustür heranrücken. Aber ich bin noch bei den guten Nachrichten.
Ja, die dritte gute Nachricht, bitte.
Wir wollen keine Woche haben, die sofort wieder mit schlechten Nachrichten beginnt. Gute Nachricht, Sie haben ja bestimmt mitbekommen, dass Bernd das Brot bis nach Amerika geschafft hat und in einer berühmten Late-Night-Show in Los Angeles 10 Minuten Beitrag war, wo sich die Leute bekullerten und interessierten dafür, was denn das für eine Besonderheit des deutschen Humors sei und irgendwo auch das Gefühl hatten, dass es ein typischer Deutscher, mit dem sie es zu tun haben. Das muss man erstmal mit so einer Kunstfigur, die hier ihren Platz hat, schaffen. Finde ich erstmal auch eine gute Geschichte. Das heißt, weit, weit weg von hier werden unsere Art von Humor auch durchaus honoriert.
Und eine ganz kurz, bevor Sie, ganz kurz noch dazwischen, also bevor Sie das mir vorgeschlagen haben als Thema, ich habe es nicht mitbekommen, aber es ist gut, dass Sie es erwähnen, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben das auch nicht unbedingt mitbekommen. Also in der Late Night Talkshow mit John Oliver, um das nochmal ein bisschen ausführlicher zu sagen, war das wirklich nochmal sogar 10 Minuten etwa Thema, dass es da dieses etwas grimmelige Brot gibt und nun ist Bernd das Brot international zumindest kurzzeitig bekannt. Klammer wieder zu.
Die haben jetzt in Los Angeles das Gefühl, so grimmelig sind alle Deutschen. Also diese Art von Selbstironie und sich selbst sozusagen überhaupt nehmen, dass das wahrgenommen worden ist und dass das so prominent platziert worden ist, finde ich ja schon mal, also wirklich, das hätte man nicht erwarten können. Ja.
Sehe ich ganz genauso.
Was die eigentliche auch wirklich gute Nachricht ist, alle sozusagen Experten gehen davon, dass es nächstes Jahr Wirtschaftswachstum gibt, über 1%, 1,4%. Das ist ein bisschen untergegangen, weil alle sagen ja heute, dieses Jahr ist ja nicht viel passiert, wenn das mit Null aufhört oder vielleicht noch einen ganz kleinen Plus, dann sind wir schon gut dran. Ja, das Jahr ist auch schon fast vorbei und das Jahr 26 steht ja vor der Tür. Also insofern, dass der Ausblick trotz der wirklich sehr, sehr schlechten Außenwirtschaftsbeziehung, gerade auch bezogen auf Amerika, gezogen auf den Krieg, auf die anderen Dinge, dass es dann zu einem Wirtschaftswachstum kommt, im Gegensatz zu Russland, wo ein schwerer Niedergang wieder im Gange ist, die sind richtig aufgeregt dort, würde ich sagen, es ist nicht selbstverständlich und man sollte so eine Nachricht nicht einfach untergehen lassen, ja, an dieser Stelle. Und eine ganz kleine lokale Geschichte, es gab hier irgendein Ranking wieder der Städte, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber unterhaltsam kann das ja trotzdem sein. Bei den Spielplätzen ist Erfurt mit Kiel. Ja, mit Kiel zusammen Spitze. Und das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht für eine Stadt, die sehr schnell altert, dass wir wenigstens gute Spielplätze haben für die Kinder.
Ja, und Kürzi ist auch ein sehr wichtiger Spielplatz, der Kreativ- und Abenteuerspielplatz in Erfurt, Kaspar abgekürzt, im Erfurter Norden. Der ist 30 Jahre alt geworden. Und wir wissen ja ganz in Ihrer Nähe, wo Sie wohnen, am Guttaer Platz, ist ja auch ein barrierefreier Spielplatz. Also da muss man sagen, hohe Qualität und offenkundig auch in der Anzahl der Spielplätze ist man da wirklich spitze. Also das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht. Ja,
ja, wollte ich auch sagen, man sollte nicht einfach solche Dinge hinnehmen und sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin selber über 70, also was habe ich mit Spielplätzen zu tun? Nein, ich finde das für eine Stadt gut.
Jetzt glaube ich gar nicht jetzt. Herr Lochthofen, Sie sind heute so, wer führt jetzt eigentlich noch das Interview, frage ich mich gerade. Aber jetzt kommen wir zu den Drohnen. Ich gebe jetzt einfach mal das Stichwort rein. Jetzt kommen wir zu den Drohnen.
Jetzt kommen wir zu den Drohnen. Also ich habe mir gestern nochmal angeschaut, was hier geschrieben wird, was hier erzählt wird, das kriegen wir mit. Also es ist ein typischer Fall. Wir haben zugeschaut, was in der Welt vor sich geht. Wir haben gesehen, dass dieser schreckliche Krieg in der Ukraine sich völlig verändert hat. Eine Zeit lang war das ja ein reiner Artilleriekrieg, am Anfang gleich auch eine Invasion in Größenordnung und dann das Rückschlagen der russischen Truppen. Und jetzt ist es ein Drohnenkrieg geworden. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit hat sich militärisch in dieser Welt etwas verändert und alle sprechen davon, man braucht Kapazitäten für die ganze Geschichte. Das ist jetzt nicht nur weit weg in den Kriegsgebieten irgendwo, sondern wir merken plötzlich, das schlägt hier zurück und auch bei uns in den Alltag greift plötzlich Drohnen in einer Weise ein, wo wir sehr beunruhigt sein müssen. Denn unabhängig davon, woher die kommen, es können ja auch Trittbrettfahrer zum Teil sein, es können Kriminelle sein, aber in einer spannungsgeladenen Situation ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sozusagen eine hybride Form der Kriegsführung ist seitens des Kreml. Und da kommen wir an einen Punkt an, wo es sozusagen nicht mehr nur interessant ist, sondern wenn ganze Flughäfen, wenn ganze Regionen stillgestellt werden, weil es einfach noch keine Möglichkeiten oder keine entsprechenden Möglichkeiten gibt, zu reagieren. Das ist schon bedenklich, dass wir so langsam sind in der Umstellung. Ich glaube, in vielen Bereichen in Europa, in Deutschland ist noch wirklich nicht angekommen, was dieser Krieg in der Ukraine eigentlich mit sich bringt. Und Dänemark ist in besonderer Weise betroffen, weil Dänemark sozusagen die Russen auf dem Kicker haben. Es ist erstmal strategisch wichtig gelegen, also oben das Skagerrak, das heißt die ganzen russischen Schiffe, auch die Schattenflotte, die berühmte, die muss an Dänemark vorbei schippern. Das gefällt den Russen nicht, dass da eventuell die Dänen so konsequent die Ukrainer unterstützen und auch bei vielen wichtigen Fragen richtig Kante zeigen an dieser Stelle und auch sich engagieren an dieser Stelle. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Drohnen tatsächlich zur Verunsicherung der Situation im Land beitragen sollen. Auf der anderen Seite habe ich mir angeschaut, was es in den russischen Gazetten dazu gibt. Und die haben jetzt konstruiert, dass die Drohnen in Polen natürlich nicht von Russen abgeschossen worden sind dorthin, sondern es sollen ukrainische Spezialisten sein, die aus Bruchteilen russischer Raketen, die abgeschossen worden sind, diese Drohnen zusammengestellt haben und die dann von der Ukraine aus nach Polen geschickt haben, um die NATO weiter in diesen Konflikt rein zu verstricken. Ich meine, die Konstruktion ist ja schon so von einer Größenordnung, wo man sagt, hallo, das ist eine Nebelkerze, aber die glaubt höchstwahrscheinlich selbst in Russland niemand.
Aber trotzdem interessant ist aber gut, nochmal Ihre Perspektive zu haben, wie die russischen Medien das alles darstellen. Und wie gesagt, wir merken ja selber so in der Einordnung, es ist schwierig, den Überblick zu behalten, weil es ist schwierig, dass man auch die Taktik dahinter erkennen kann. Ne? Also es ist ja immer wieder so ein Spiel mit dem Feuer, auch die Drohnen, wenn sie von russischer Seite aus kommen, fragt man sich, welchen Zweck es haben soll und vor allen Dingen wahrscheinlich den Zweck, Angst zu machen, vermutlich.
Angst zu machen, Verunsicherung zu erzeugen, die Menschen in der Stimmungslage in eine Richtung zu treiben, dass sie eine Unterstützung der Ukraine nicht mehr tolerieren. Das ist einfach eine Summe sozusagen dieser Überlegungen. Wir sind natürlich selbst unser kleines Thüringen, wir haben jetzt einen Flugplatz, ich glaube, den kennen die Russen vielleicht gar nicht mal. Das heißt also, dass das ist vielleicht nicht der Punkt, wo irgendwas zu erwarten ist. Aber natürlich bei schweren Spannungen, Energie, ICE, all diese Dinge spielen eine Rolle, auch die Wasserreservoire. Da lässt sich heutzutage mit Drohnen, mit Low-Budget-Agenten, also Leuten, die kurzfristig mal angeworben werden für Geld, lässt sich viel machen. Und es ist natürlich auch so, dass ein Teil sozusagen der kriminellen Energie, die auch im Lande ist, sofort sowas nutzt, auch möglicherweise Erpressungen zu starten oder andere Dinge. Das heißt also, die Gesamtmelange erzeugt eine Angstsituation, da sind Menschen wie wir, die sehen das etwas nüchtern, aber es gibt viele Menschen, die sind natürlich dann auch aufgeregt. Zumal die Experten sich ja nur streiten, wer wann wohin schießen darf, um so ein Ding runterzuholen. Und da, in der Tat, wenn es über Erfurt abgeschossen wird, möchte man nicht wissen, was dann passiert, wenn die Trümmer runterkommen. Also insofern nicht einfach die Situation.
Und das mögen wir uns auch bitte gar nicht weiter ausmalen. Und wir denken erstmal vielleicht ganz positiv zwischendurch, ganz kurz gewendet, es gab mal andere Zeiten, jetzt sind es irgendwie wieder unsichere Zeiten. Es gab mal Zeiten, in denen hat man geglaubt, dass sich alle vertragen können. Und in dieser Zeit, 1945, ist die UN gegründet worden, die Vereinten Nationen, inzwischen 193 Mitglieder. Und da ging es eigentlich in der Grundidee genau darum, wenn es irgendwo Konflikte gibt, dann berufen wir eine Vollversammlung ein und können alle miteinander reden. Diese Vollversammlung hat jetzt zum 80. Mal inzwischen stattgefunden, New York, heute geht es zu Ende. Und natürlich war unter anderem Thema auch der Nahostkonflikt. Wir haben ja viele Konflikte auf der Welt. Und wenn man jetzt so die Nachbetrachtung, die erste sieht, jetzt noch vorm Ende der Tagung, dann schreibt die Taz zum Beispiel Generalversammlung der Ohnmacht. Die Tagesschau wiederum titelt, die UN leben doch noch. Wie sehen Sie das?
Naja, ich erlebe das im Laufe der Jahre, wo ich mich mit Politik und mit Nachrichten beschäftige. Das ist ein Auf und Ab. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo geschrien wird, abschaffen, abschaffen, und wir am Ende dann froh sind in einer bestimmten anderen Situation, dass wir diese UNO wenigstens haben. Das Dilemma der UNO, das ist die Grundkonstruktion, aber eine, sagen wir, die lässt sich im Augenblick auch nicht ohne weiteres verändern, ist, dass sie sehr davon abhängig ist, ob im Sicherheitsrat, dem wichtigsten Gremium der UNO, ein halbwegs vernünftiges Zusammenarbeiten stattfindet oder ein totales Gegeneinander. Wir sehen das am Krieg in der Ukraine, also dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Da gibt es halt unterschiedliche Positionen. Die Amerikaner, die Europäer sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Russen und unterstützt von den Chinesen. Und wenn natürlich die wichtigsten Mächte, USA, Russland und China, nicht bereit sind, miteinander irgendwo vernünftig zusammenzuarbeiten, sei es nur in Afrika, um einen blutigen Konflikt im Sudan oder irgendwo zu einzubetten. Das führt dazu, dass die UN sozusagen in schweren Zeiten ist. Und das ist heute so. Das heißt, die Konstruktion selbst, das Bemühen der Menschen ist nach wie vor groß, da etwas zu tun. Wenn diese Supermächte gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig sozusagen blockieren, findet natürlich keine vernünftige Zusammenarbeit statt. Das heißt, es ist keine Krise der UNO, sondern es ist eine Krise des Verhältnisses der Großmächte und vor allem die unterschiedliche Vorstellung, wie die Welt in 10, 15, 20, 50 Jahren aussehen soll, in der die Meinung vor allem in China und in Russland besteht, also ihr habt eure Einflusssphäre, wir haben unsere Einflusssphäre und was wir dort machen, geht euch nichts an. Das ist natürlich eine Situation, die sozusagen uns allen vor Augen führt, wie fragil eigentlich die internationalen Beziehungen sind. Und insofern der UNO irgendeinen Schuld zuzuschieben ist falsch, sondern die Schuld liegt in Washington, in Moskau und in Peking.
Also in anderen Worten, gut, dass es die UNO gibt, aber man muss dann eben wirklich den Schlüssel woanders suchen, höre ich daraus. Also
selbstverständlich, also UNO hat auch die Unterorganisation, die ja die Amerikaner im Augenblick so stark sozusagen unter Druck setzen, zum Teil austreten, zum Teil internationale Vereinbarungen brechen und so weiter. Es ist ja nicht nur Putin der Bösewicht und Xi auch der Bösewicht, sondern Donald Trump zeigt ja auch eine erratische Politik, die letztlich zu Zerrüttung und Zerstörung internationaler sozusagen Strukturen führt. Und das ist etwas, es ist völlig ein falscher Zungenschlag, der UNO das anzurechnen. Die UNO hat in Folge, es ist ja gegründet worden nach einer großen Zivilisationskatastrophe, dem Zweiten Weltkrieg und all den Toten, die es damals gab, das war eine Reaktion darauf. Normalerweise hätten sich auch damals die Amerikaner mit den Russen nicht ohne weiteres verständigt, aber sie waren halt Partner in der Auseinandersetzung im Krieg gegen Deutschland und haben diesen gewonnen. Wenn heute, wie gesagt, 80 Jahre später das etwas knirschknackt und schwer vorankommt, dann hat das nichts mit der UNO selbst zu tun, sondern in erster Linie etwas mit diesen 3, 4.
Ich überlege jetzt gerade nochmal den Gedanken aufzugreifen. Ich habe ja extra die Kreise so ein bisschen weitergezogen, wie Sie gesagt haben, warum die UN überhaupt gegründet wurde und es immer wieder Konflikte gibt. Und die Frage eben ist, ja, inwiefern die Konflikte eben da gelöst werden können. Sie haben gesagt, es ist nicht die Schuld der UNO. Aber ich habe ja auch gefragt wegen Nahostkonflikt. Aber das kann man nochmal festhalten, so als Gedanken. Also naja, da ist man nicht wirklich weitergekommen. Benjamin Netanyahu hat ja eine Rede zum Beispiel gehalten, da haben viele den Raum verlassen. Also da ist man nicht wirklich weitergekommen, will ich nur sagen.
Naja gut, die Rituale kennen wir an dieser Stelle und wenn die Politik darauf abzielt, Menschenrechte zu verletzen und nichts anderes passiert ja im Gazastreifen, ist natürlich auch sagen wir, die Möglichkeit, dagegen etwas zu tun, für viele UNO-Mitglieder relativ gering. Also das Aufstehen ist noch das Geringste. Wenn Netanyahu einen Friedensplan verkündet hätte und die anderen die Geiseln freilassen würden, wäre der Saal auch wieder voll. Das heißt also, das ist einfach eine konkrete Folge dessen, was da im Gazastreifen passiert. Wir werden ja heute ein Treffen haben, Netanyahu und Trump. Trump macht ja wieder mal irgendwelche Hoffnung. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, denn wir haben in letzten Zeiten sehr viele merkwürdige Auftritte dieses Mannes gehabt und hinterher ist nur warme Luft rausgekommen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen. Für uns war wichtig, Deutschland ist europaweit und im Westen, soweit er noch existiert, isoliert. Das heißt, unsere Haltung zu Israel wird in Frankreich oder in Großbritannien zur Kenntnis genommen, aber nicht nachvollzogen. Deswegen ist der deutsche Bundeskanzler auch nicht nach New York geflogen, wo er normalerweise hingehört hätte, denn er hätte nur verkünden können, er macht die Anerkennung nicht mit Palästinas. Das wollte er höchstwahrscheinlich da nicht machen, also die Hosen runterlassen, da ist er zu Hause geblieben, hat das begründet mit Debatten im Bundestag. Das ist natürlich Unsinn, das war nur ein Alibi.
Debatten im Bundestag, das würde ich euch auch ganz gerne vorschieben, um zu sagen, ich habe noch was anderes vor oder was Wichtigeres. Herr Lochthofen, wir lassen das alles erstmal setzen. Das waren jetzt ja viele Informationen. Wir machen hier erstmal einen kurzen Cut. Schnell. Aber nächste Woche geht es ja weiter wieder mit dem Espresso-Plausch. Ich trinke jetzt noch einen zweiten Espresso, um hier besser in Fahrt zu kommen. Wir bedanken uns erstmal für die Einordnung und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Und ja, nach den vielen guten Nachrichten, die wir gleich am Anfang verkündet haben, sollte sie gut werden.
Das wollen wir doch mal hoffen. Kommen Sie gut durch. Tschüss.
Tschüss.